Grüß Gott, hier ist 1:1. Herzlich willkommen bei uns. Und Frage 1 an Marita Kraus. Warum sollten sich alle Menschen in Bayern mal mit König Ludwig I. beschäftigen?
Weil es sicherlich keinen bayerischen Herrscher gibt, der Bayern mehr geprägt hat, optisch, aber auch inhaltlich, als Ludwig I.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Marita Kraus, Historikerin und Biografin.
Grüß Gott, Frau Kraus, freue mich sehr, dass Sie da sind. Gibt es denn schon Leute in Ihrem Freundeskreis, die können den Namen König Ludwig I. langsam nicht mehr hören von Ihnen aus Ihrem Mund?
Ich glaube, so weit ist es noch nicht, denn ich habe parallel so viele andere Sachen gemacht, dass die Themen nicht ausgehen.
Denn Sie haben eine Biografie geschrieben, gerade veröffentlicht über diesen Monarchen, sind in seine Welt abgetaucht und haben also ein 640 Seiten dickes Buch geschrieben. Da muss ja viel Stoff angefallen sein, über den man auch redet, auch privat.
Ja, das ist natürlich so, weil gerade der Ludwig eine Persönlichkeit ist, die man einfach nicht ausschöpfen kann. Das ist mir beim Schreiben der Biografie ständig so gegangen. Er hat ja 65.000 Seiten Tagebuch und Notizen hinterlassen. Und allein dieser Schatz ist ja kaum zu bewältigen, allein vom Lesen her. Und ich denke deswegen, dass es mit Ludwig, da könnte man noch sehr vieles mehr darüber sagen. Und da sind die 640 Seiten fast zu wenig.
Also vielleicht können wir auch mal diese 65.000 Seiten veröffentlichen und mal testen, wer interessiert sich nun wirklich intensiv für Ludwig I. Also Sie kennen ihn jedenfalls, glaube ich, relativ gut, sehr, sehr gut. Würde er noch leben, wären Sie denn gerne mit ihm befreundet?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde ihn gerne kennenlernen, das auf jeden Fall. Wie weit man mit ihm befreundet sein möchte, aber er war sehr empathisch und hat sich mit den Leuten, die ihm wirklich nahe standen, lebenslang weiter auch in Kontakt geblieben und war ein Mensch, der sie weiterhin gemocht hat. Also ich glaube, insofern wäre es sicherlich kein Fehler, mit ihm befreundet zu sein.
Können Sie sich denn erinnern, wann Sie das allererste Mal in Ihrem Leben bewusst von ihm gehört haben? König Ludwig I. von Bayern.
Auch das war sicherlich im Zusammenhang mit der Stadt München. Wenn es darum geht, dass man am Odeonsplatz steht, dann kommt man um Ludwig I. nicht herum. Also ich denke, das ist sicherlich dann schon als Kind ein Punkt, wo man diesen Bauherrn kennenlernt. Und dann natürlich Königsplatz, Theresienhöhe, alle diese Orte, die nun mit Ludwig ganz eindeutig verbunden sind, die sind natürlich eben der in München zu Hause ist und der in München sich auskennt, natürlich auch immer wichtig.
Was hat Ihnen denn von Anfang an ihm gefallen?
Also ich habe Ludwig eigentlich neu entdeckt, als ich meine Biografie über Lola Montes geschrieben habe. Lola Montes war ja eine Freundin, wo es immer heißt, ja, seine Mätresse, da habe ich auch drüber geforscht, ganz so wild war es nicht, aber das war ein verrufenes Frauenzimmer, das dann wegen dem Ludwig abgedankt ist. Das war das Bild, was ich hatte und dann habe ich die Biografie drüber geschrieben, über diese Frau und dann habe ich festgestellt, da hatte ich die Tagebücher zum ersten Mal von Ludwig, dieser Mann ist ja völlig anders als das Bild, was ich von ihm habe und das war eigentlich der Punkt, wo mich dieser Ludwig begonnen hat zu interessieren. Ich habe gemerkt, es ist kein beinharter Sparmeister, der sich gegen alles wehrt, was von außen kommt, sondern im Gegenteil, ein unglaublich empathischer, großzügiger, gebildeter Mann mit einem weiten Horizont, fürsorglich, zugewandt. Und da habe ich mir gedacht, also das muss ich mir jetzt genauer anschauen. Also insofern ging mein Weg zu Ludwig über Lola Montes.
Und über Lola Montes werden wir später noch ausführlich reden. Sie sagen ja schon, eine berühmt-berüchtigte Figur, eine absolut irre Figur eigentlich auch. Also Sie haben ja ein Buch geschrieben, fast schon wie ein Krimi, wie ein großer Gesellschaftsroman, wie Unterhaltungsliteratur. Man kann das Leben ja kaum glauben von Lola Montes.
So ist es. Also die Lola Montes ist eine ganz schillernde Figur, aber eben nicht die Figur, zu der man sie in Bayern immer gemacht hat. Also man hatte ja in Bayern immer eben dieses Gspusi von Ludwig I. im Blick und dieses Biest. Und
die hat unseren König hat die einfach abgeschleppt.
Genau, und dann hat sie ihn ausgebeutet.
Genau.
Und dann war es rum mit dem König. Und ich habe also den Zugang gefunden bei der Lola, dass ich gesehen habe, das ist eigentlich eine Jane Austen-Figur. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Ausgangspunkt. Jane Austen hat ja diese großen englischen Gesellschaftsromane geschrieben, die sich genau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England bewegen. Und diese Lola Montes gehört in diese Kategorie. Und sie hat sich wirklich erst erfunden als Lola Montes. Sie war ja eigentlich in Irland geboren und hieß eigentlich Eliza Gilbert und hat sich erst als Lola Montez erfunden, als sie wirklich mit dem Rücken an der Wand stand. Und das Besondere an ihr ist, dass sie immer ein Stehaufweiberl war. Also immer, wenn man gedacht hat, jetzt geht's nicht weiter, dann war sie wieder da und hat wieder neue Ideen gehabt und ist wieder neu durch die Welt gezogen. Also das ist eine ganz besondere Figur. Und diese Biografie von der Lola hat mir sozusagen von Anfang bis an ein Vergnügen gemacht, weil das einfach spannend war. Während natürlich Ludwig eine ganz andere Kategorie ist. Das ist ein deutlich dickeres Brett, wenn man diese Biografie schreibt. Also da habe ich schon zwischendrin gedacht, oh, da habe ich mir aber was vorgenommen.
Zu Ihrer eigenen Person. Sie waren lange Zeit Professorin in Augsburg für Geschichte. Was genau war Ihr Fachbereich?
Also mein Lehrstuhl, der hieß Europäische Regionalgeschichte, Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn man in Augsburg an der Uni ist, dann ist man ja nicht in München. In München ist bayerische Geschichte manchmal eher ein bisschen staatsgeschichtlich aufgezogen, während in den Gebieten, die eben erst seit eigentlich 1803, 1806 zu Bayern gehören, seit Napoleon, in denen sieht man das ein bisschen anders. Und deswegen ist natürlich die Regionalgeschichte so spannend. Also wenn man in Augsburg ein Projekt macht, dann kann man dann wunderbar fragen, wer von euch allen kommt jetzt aus Memmingen, Günzburg oder sonst woher. Und dann findet man immer Leute aus der Region, die man dann dort zum Forschen schicken kann. Und ich finde, dieser Zugang, wo die Menschen, die Studierenden merken, dass die Geschichte bei ihnen stattgefunden hat und das hoffentlich auch, wenn sie in die Schule als Lehrer gehen, ihren Schülern weitervermitteln, dass der 30-jährige Krieg oder die napoleonische Zeit oder irgendwas eben nicht irgendwo war, sondern hier in Memmingen, hier in Günzburg, das ist ganz, ganz spannend. Und vorher hatte ich ja sehr viel Münchner Stadtgeschichte hier in München gemacht. Und das ist natürlich genau das Gleiche. Man ist vor Ort und hat eine Tiefenbohrung und eine Möglichkeit, alles das, was so in den Geschichtsbüchern steht, deutlich zu hinterfragen, weil es eben doch eine abstrakte Ebene ist, die gar nicht unbedingt im Lokalen stimmen muss.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Wir wollen jetzt über King Ludwig den Ersten reden. War das immer schon ein Traum von Ihnen, frage ich jetzt unseren Gast Marita Kraus, Historikerin, einmal ein Buch über Ludwig zu schreiben? War das schon lange so da als Wunsch?
Überhaupt nicht. Ich hatte keine Vorstellung. Also ich habe schon eine Zuneigung zu Biografien, weil ich denke mir, Biografien machen die Menschen, über die man da schreibt, greifbar, auch für ein Publikum. Und deswegen ist es klar, dass Biografien nie aus der Mode gekommen sind, sondern bei aller Strukturgeschichte immer wieder weiter im Leben geblieben sind. Aber Ludwig war bestimmt nicht in meinem Blick, bis ich eben über die Lola auf ihn gestoßen bin. Ich denke, es gibt so viele spannende Figuren, die man anschauen kann. Aber natürlich ist es für eine bayerische Landeshistorikerin sehr ehrenvoll, sich nachher auch mit Ludwig zu beschäftigen.
Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man kann ihn ja nicht mehr fragen und es gibt ja auch schon Bücher über ihn. Das heißt, was liefert man dann überhaupt Neues, was man vorher so nicht wusste?
Das ist natürlich die zentrale Frage und ich denke mal, das ist auch wirklich der Ansatzpunkt für so eine Biografie, weil einfach nur zu reproduzieren, was es schon gibt oder eine Kurzfassung zu machen oder nochmal eine Langfassung zu machen. Also das ist tatsächlich, also es gibt zwei ganz große Biografien über ihn, eine ist von 1936 und die andere ist von 1986, das sind immer die entsprechenden Umlaufzeiten eines Datums, seiner Geburt oder seines Todes. Wir haben ja jetzt das Jahr 2025, das ist sozusagen 200 Jahre Thronbesteigung. Das war dann der Punkt, wo man sagen kann, so eine Figur muss ja neu angeschaut werden in einer neuen Zeit, weil jede Zeit hat ihre Betrachtung. Die letzte große Biografie von Heinz Gollwitzer von 1986, der hat eigentlich eine Geschichte Bayerns unter dem Aspekt Ludwig I. gemacht. Und ich habe gedacht, was ist denn das für eine Person? Ich will diesem Menschen näher kommen. Ich will wissen, wer das war. Ich will die Person sehen. Und das ist natürlich aufgrund dieser Tagebücher unglaublich gut möglich. Und dadurch kommt er einem sehr nah. Also man muss dann immer wieder weit wegschieben, damit man nicht beginnt zu sagen, ach, den kenne ich ja, weil es ist eben doch eine Figur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das ist, glaube ich, die Chance, die man hat, dass man sagt, ich versuche ihn mit großer Empathie entgegenzukommen, ihn zu verstehen. Und dann kann man ja wieder wegschieben und kann wieder auch darüber etwas schreiben. Und das war also der Vorgang, in dem ich mich befand, der aber natürlich dann durch die Tagebücher auch ganz, ganz, ganz interessant wurde, wenn man genau hinschaut, natürlich viele Dinge dort findet, die man nicht gedacht hätte und die auch dann einige Mythen ziemlich gut dekonstruieren lassen.
Bevor wir jetzt gleich tiefer in diese Materie einsteigen, sollten wir vielleicht mal erklären, was die Dinge sind, für die wahrscheinlich jeder Mensch diesen König Ludwig I. kennt. Die meisten Menschen kennen spontan nur Ludwig II., den Märchenkönig, mit Neuschwanstein und mit dem Tod im Starnberger See. Warum hat denn Ludwig II. So viel mehr Aufmerksamkeit bekommen?
Ja, diese Frage, die muss man sich immer wieder stellen. Und je mehr ich mich mit Ludwig I. beschäftige, desto rätselhafter wird es. Ich glaube, Ludwig II. Ist so eine Projektionsfläche geworden und geblieben, weil er eben so gar nicht mehr präsent war. Er war ja nicht mehr im Geschäft, er war ja nur noch zurückgezogen in den Alpen und hat dadurch sehr viele Ideen, Gedanken auf sich gezogen und hat dadurch irgendwie ein Bedürfnis gedeckt, so dieses, was eben mit dem Bild des Märchenkönigs gefasst ist. Sicherlich sind seine Schlösser, die ja nicht für die Menschen gedacht waren, sondern nur, die er nur für sich gebaut hat, die wollte er eigentlich in die Luft gesprengt haben nach seinem Tod. Diese Schlösser sind seine gebaute Fantasie und das regt natürlich sehr an. Und das ist ja so, dass der Ludwig II. Keineswegs so verrückt war, wie immer mal wieder gedacht wurde, sondern er hat ja wunderbare Programme entwickelt für seine Schlösser und so. Aber das waren alles Dinge, die natürlich nur er für sich gedacht hat. Also er war sehr stark ich-bezogen. Wohingegen eben Ludwig I. hat fürs Volk gebaut, der hat fürs Volk gesammelt, der hat Museen gebaut, der hat große Gestaltungen auch der Städte, der Stadt München und an anderen Orten und Denkmäler und alles Mögliche gestiftet, die er eben fürs Volk gedacht hatte. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Konzepte des Bauens, obwohl beide gebaut haben. Und immerhin Ludwig II. War ja der Enkel von Ludwig I. Und es gibt im Tagebuch auch schöne Hinweise, wo Ludwig I. eben sagt, der ist mir eigentlich doch ziemlich ähnlich. Und dann sagt die Erzieherin von Ludwig II., wenn er nur ihr heiteres Gemüt hätte, Majestät. Und das finde ich ist schon sehr prägnant, wenn man diese beiden Könige sich anschaut.
Also Ludwig I., Sie sagen es ja selber schon, ist bekannt auch für sehr viele Bauwerke, die er hat errichten lassen in seiner Zeit. Sagen Sie mal ein paar, die wir alle kennen.
Also für München ist natürlich klar, es geht von der Feldherrnhalle über die Ludwigstraße bis zum Siegestor auf der einen Seite. Dann haben wir sozusagen nach Westen hin, haben wir dann den Königsplatz und die Propyläen, dieser ganze Bereich. Und dann haben wir auch noch die Theresienhöhe mit der Bavaria. Das sind so die Zentralen und dazwischen gibt es etliche Plätze und Denkmäler und alles, was er eben auch gestalten ließ. Also dieses Bild von München ist eigentlich unglaublich stark von Ludwig I. geprägt, der eben sagte, er will aus dieser Stadt eine Stadt machen, dass niemand sagen kann, er hat Deutschland gesehen, wenn er nicht München gesehen hat. Und das ist so, dass er eben aus einer drittklassigen kleinen Residenzstadt wirklich eine Stadt gemacht hat, wo wohl Charles de Gaulle angeblich bei seinem großen Besuch Anfang der 50er Jahre an der Feldherrnhalle stand und auf die Ludwigstraße gedeutet hat und gesagt hat, voilà, une capitale. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Aus München ist eben was anderes geworden, ja, als es vorher war.
Auch ein kleiner Triumphbogen ist rausgekommen. Das
genau.
Siegestor
und nicht zuletzt, weil der Ludwig ja auch in Paris war und genau zu der Zeit, als Napoleon I. den Arc de Triomphe gebaut hat und diese ganze Umgestaltung Paris gemacht hat. Also ich glaube, die Visionen sind teilweise auch und die Bilder sind teilweise auch aus diesem Paris-Aufenthalt von 1806 entstanden.
Aber er war nicht nur in München tätig, auch die Walhalla und die Befreiungshalle in Regensburg bzw. in Kelheim geht auf Ludwig I. zurück. Das Oktoberfest?
Ja, das Oktoberfest, das war die Hochzeit. Die Hochzeit von Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen. Und zu diesem Fest wurde auf der damals weit vor der Stadt gelegenen Wiese, wurde eben ein Pferderennen von der Stadt München gestiftet und ein Volksfest. Und dieses Volksfest, das ist dann die Keimzelle des späteren Oktoberfests gewesen. Die Theresienwiese, die heutige, war ja damals auch im Sommer immer berühmt für ihre Buschenschenken, weil die ganzen Brauereien sich da oben angesiedelt hatte, weil man konnte in diesem wunderbar Stollen hineinschlagen und das Bier lagern, was ja für ganz zentral war für die Brauereien. Rein. Und da entstanden eben lauter kleine sogenannten Sommerkeller. Und insofern war diese Wiese dann auch prädestiniert für dieses Oktoberfest. Und später hat dann eben Ludwig auch da oben die Bavaria und die Ruhmeshalle, die wir noch nicht erwähnt haben, errichten lassen. Wo die Walhalla ja für die großen Deutschen ist, ist die Ruhmeshalle für die großen Bayern. Und immerhin die Bavaria ist die größte Kolossalstatue, die ganz aus Bronze gegossen war, seit der Antike. Also da sind schon einige Dinge zusammengekommen in diesem Areal.
Dann noch Zugstrecke Nürnberg nach Fürth und dann auch noch Bayern mit Y statt mit I geschrieben. Also wenn man mal recht bedenkt, hat dieser König sehr, sehr viel hinterlassen. Was hat ihn angetrieben? Sie haben ja über ihn geforscht. Was war seine Antriebsfeder für all diese Dinge?
Also ich glaube, auf der einen Seite wollte er gestalten. Ich nenne das jetzt einfach mal, er wollte gestalten. Also er wollte regieren dann, als er König wurde, aber dieses Bauen und auch das Sammeln, also das ist ja noch eine, neben dem Bauen hat er eben auch noch sehr, sehr viel Kunstwerke gesammelt, die heute eigentlich immer noch die Münchner Museumsschätze zu einem großen Teil ausmachen. Er wollte gestalten, er wollte schöpferisch sein, er hat ja auch gedichtet, er war fasziniert von dem Neuen, das weiß man viel zu wenig, wenn man sieht, wie er ganz früh sich für alles interessiert hat, was neu war, und er war unglaublich beeindruckbar. Das war ein hochemotionaler Mensch, geprägt einerseits von der Aufklärung, aber andererseits auch sehr stark vom Idealismus und von der Romantik. Also dieses sich beeindrucken lassen, von den Gefühlen leiten zu lassen, das war für ihn wichtig, und er wollte die Erlebnisse, die er zum Beispiel mit der Kunst hatte in Italien, die wollte er auch seinen Münchnern und seinen Bayern und allen zugänglich machen. Das war mit der Grund für die Museen. Also hochemotional, bereit, immer wieder umzusetzen, seine Ideen auch in die Tat umzusetzen und nicht nur zu sagen, ja, wäre schön, sondern auch mit der Kraft ausgestattet, mit unglaublicher Disziplin, mit einer hohen Schaffenskraft, um die Ideen auch in die Tat umzusetzen. Also um die Bauwerke auch fertig zu bauen und um die etwas behäbige Bürokratie dazu zu bringen, so zu agieren, wie er das eigentlich wollte.
Wer mal tiefer eintauchen will in die Welt von Ludwig I., zum einen haben Sie das Buch geschrieben, die Biografie, die gerade erschienen ist. Und zum anderen gibt es im Moment die Landesausstellung in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte, gerade eben eröffnet bis November. Ludwig I., der ehemalige König Bayerns.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Marita Kraus. Kennt Lola Montes und Ludwig I. fast persönlich.
Denn sie hat über beide Biografien geschrieben. Jetzt haben Sie vorher schon von den Tagebüchern von Ludwig I. gesprochen. 65.000 Seiten, die sind da erhalten. Wie sind Sie überhaupt rangekommen an die Tagebücher?
Ja, ich habe die Genehmigung gekriegt vom Haus Wittelsbach, das heißt von Herzog Franz von Bayern, mit dem ich ja zusammen seine Autobiografie erarbeitet hatte. Und er hat das Vertrauen gehabt in mich, dass er mir das zugetraut hat, dass ich da verantwortungsvoll damit umgehe.
So, und wie ist es denn dann in fremden Tagebüchern zu lesen, die ja eigentlich zunächst mal nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, sondern in denen man so selber seine Gedanken festhält?
Ja, Ludwig hat sehr viel in den Tagebüchern über seine Tagesabläufe geschrieben, sonst wäre er ja nicht so auf diese vielen Seiten gekommen. Das heißt, es sind immer zwischendrin Reflexionen und dann aber auch viel, was er macht, was er unternimmt. Das sind ja auch so eine Art kleiner Rechenschaftsbericht über seinen Tag, und da kriegt man natürlich viel raus. Ja, wie er den Tag eigentlich strukturiert hat. Und er ist ja jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden und hat dann zu arbeiten begonnen. Und er muss ein unglaublich schneller Entscheider gewesen sein, sonst hätte er nicht diese vielen Akten produziert. Es gibt ja neben dem Privatnachlass natürlich auch einen unglaublich großen Aktennachlass.
Also ja, überhaupt die Vorstellung. Ich meine, all diese Gebäude, die Sie vorher erwähnt haben, ich stelle mir vor, wenn heute jemand, tut sich ja schon schwer, irgendwie Stuttgart 21 wird nicht fertig. Und da wurden ja unfassbar viele Gebäude gebaut, die alle irre groß sind und kompliziert und so weiter.
Ja, ja. Also der österreichische Staatskanzler Metternich, der war da irgendwie Anfang der 40er Jahre in München und hat gesagt, das ist ja unfassbar. Der hat ja auch noch Kirchen gebaut. Also ich meine, wir haben jetzt die großen Profanbauten erwähnt, aber er hat natürlich in der Ludwigstraße die Staatsbibliothek, die Universität gebaut und dann aber auch noch viele große Kirchen. Also Metternich war völlig erschlagen von dieser Vorstellung, was sich da einer zutraut. Und diese Bauten, da hat der Ludwig sich ja ständig persönlich damit beschäftigt. Aber das war ja mehr oder weniger sein Hobby, weil sein Hauptberuf war ja Regieren. Und auch dieses Tagebuch, und er hat ja über 4.800 Gedichte geschrieben.
Das heißt, wie hat er denn überhaupt noch Zeit für Lola Montes gehabt?
Ja, ja, der hat Stunden mit Lola Montes verbracht. Aber das heißt eben, er war unglaublich diszipliniert und hat seinen Tag extrem gut strukturiert.
Und 9 Kinder hat er ja auch noch gehabt.
Und 9 Kinder hat er auch noch gehabt, genau. Und eine Frau auch noch. Und natürlich auch noch viele Repräsentationsverpflichtungen, wo man ja bekanntlich auch nicht unbedingt Akten abarbeiten kann dabei.
Und Sprachen hat auch noch einige gekonnt.
Ja, ja, ja.
5, 6?
Ja. Also ich glaube, der ist dann ab 18, wo er seinen Haushofmeister endlich losgebracht hat, da ist es bei ihm so wirklich die Post abgegangen. Da ist dann wirklich auch das unglaubliche Bildungsstreben losgegangen. Und er hat ja dann zu seinem Vergnügen Herodot aus dem Griechischen übersetzt jeden Tag. Da waren dann schon, als er König wurde, 2.000 Seiten zusammengekommen, Übersetzung. Das hat er als Übung gemacht, damit er sein Griechisch trainiert. Griechisch, Latein natürlich, dann Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch natürlich. Und er hat dann auch diese Literatur in der Originalsprache gelesen.
Also heutzutage wäre er eine Marvel-Figur, glaube ich, kann man sagen. Ja. König Ludwig I. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch über Ihre Geschichte reden, Frau Kraus. Und nachdem Sie sich ja so für Geschichte interessieren, haben Sie wahrscheinlich auch über die Geschichte Ihrer Eltern geforscht, was da so war.
Also es gibt ja Leute, die sich dieser Familiengeschichte zentral annehmen und eigentlich über die Familiengeschichte zur Geschichte kommen. Das war bei mir nicht der Fall. Ich glaube, ich bin eher über die Leidenschaft fürs Romanelesen zur Geschichte gekommen. Ich habe alle Bände Karl May gelesen und so weiter. Das war eher mein Weg zur Geschichte. Aber ich habe natürlich dann mich schon auch intensiv mit der Geschichte meiner Familie beschäftigt. Also interessant war zum Beispiel meine Mutter, die stammte ja aus dem Rheinland und stammte aus einer sehr nationalen Familie. Und auch der Vater war adeliger Offizier im Ersten Weltkrieg gewesen und dann nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr weiter beschäftigt worden, wurde dann Staubsaugervertreter und hatte auch noch eine Bürgschaft für einen Freund unterschrieben. Und meine Mutter hat immer erzählt, wir haben nur von Graupensuppe gelebt. Meine Mutter war Jahrgang 1921. Mhm. Und als dann eben die Wiederaufrüstung unter den Nationalsozialisten kam, 1935, da bekam er wieder einen Job. Da war er Standortkommandant in Oberhausen, wobei meine Mutter diese Stadt gehasst hat und dann gleich als junges Mädchen es geschafft hat, nach Berlin zu gehen. Aber das war eben der Familienhintergrund. Und da war auch eine Enge zum Nationalsozialismus. Also die kam eben aus diesem nationalkonservativen Hintergrund. Und ein Bruder, ihr sehr geliebter jüngerer Bruder, ist im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen. Und sie war begeisterte BDM-Führerin. Sie war so ein unglaublich sozialer Mensch. Und das ist tatsächlich in dem Fall bei ihr so, dass sie da über diesen Weg das toll fand, bei den Familien zu helfen, die eben irgendwie kinderreiche Familien waren oder so. Und hat dann den ganzen Krieg in Berlin erlebt und ist dann eben erst im April 45 aus Berlin getürmt. Und das Schöne war, sie musste jede Woche einen Brief an meine Großmutter schreiben. Und das war natürlich eine super Quelle für die Tochter, weil man aus diesen Briefen natürlich eigentlich die gesamte Entwicklung nachvollziehen konnte, was sie auch berichtet hat nach Hause. Und diese Briefe gingen ja dann weiter. Die gehen auch in der ganzen Zeit bis zum Tod meiner Großmutter weiter. Und da konnte ich eigentlich sehr viel auch über den Wandel ihrer Gesinnung sehen. Aber besonders spannend war es, als sie meinen Vater kennenlernte, der schon noch 20 Jahre älter war und der auch verheiratet war und dann auch getrennt und geschieden war. Er war dann in München und sie in Baden-Baden und dann ist sie immer per Anhalter hin und her gefahren und hat dann aber aus diesen Erfahrungen mit diesem per Anhalterfahren in den Jahren 39 bis 51 hat sie ein Manuskript gemacht, was nie gedruckt wurde, 44.000 Kilometer per Anhalter, also einmal um die Welt.
Unglaublich, und das schreit doch nach einem Buch, das sie schreiben müssen.
Und ich habe eine Rundfunksendung drüber gemacht und da habe ich aber eben gesehen, welche Positionen sie zu diesen Leuten, die sie mitgenommen haben, hatte. Und da war eben irgendein Offizier, der total zerstörtes Gesicht hatte, weil er im Krieg entsprechend in irgendwelche Unfälle verwickelt war, als Luftwaffenmann. Und den hat sie unglaublich bewundert. Also man merkte diese Zuwendung zu bestimmten, auch Männertypen, ganz stark. Wobei mein Vater völlig anders war. Mein Vater war Deutschschweizer, war in der Schweiz aufgewachsen, war Antiquar in Aarau gewesen. Das war ein großes Antiquariat, das er von seinem Vater übernommen hatte. Hatte also nicht in Deutschland gedient, hatte also in Deutschland keine Geschichte. Aber die Deutschenfeindlichkeit in der Schweiz wurde immer stärker vor dem Krieg. Und er ist dann 1938 nach Deutschland gegangen, wo er nie war. Also er ist auch in der Schweiz geboren gewesen. Und das war natürlich ein großer Fehler. Aber er hat dort studiert dann und ist dann als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt nach Paris gegangen. Und ich habe mir natürlich, als ich mal im politischen Archiv des Auswärtigen Amts geforscht habe in Berlin, seine Akte angeschaut. Da stand aber nicht viel irgendwie Erhellendes drin. Also er war in Paris und also die Erzählung ist eben, das war ja das Auswärtige Amt unter Canaris. Canaris gehörte sozusagen zu den Hitler-Kritikern und stand dem Widerstand nahe. Mein Vater war sicherlich kein Widerständler, aber er war also ein vielsprachiger Humanist. Er hat angeblich, also so wurde mir berichtet, eben in dieser ganzen Zeit in Paris im Keller des Quai d'Orsay gesessen und Seerechtsakten ausgewertet. Also auch offensichtlich eine frühe historische Tätigkeit. Nach dem Krieg ist er dann zuerst in Baden-Baden für die Franzosen tätig geworden. Diese Menschen, die aus der Schweiz kommen, können ja alle Sprachen. Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch konnte er fließen.
Rätoromanisch.
Ja, das noch. Er kannte auch 40 Schweizer Dialekte. Also das ist unglaublich. Also man ist einfach im falschen Ort aufgewachsen, wo sowas leider nicht stattfand.
Aber Sie selber sind ja in Zürich geboren,
ja, ja.
Und dann, glaube ich, schon mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen.
Also mein Vater ist dann eben nach dem Krieg erst in der Süddeutschen Zeitung auch noch im Feuilleton gewesen als zweiter Mann und war dann aber noch in den Verlagen und war dann eben wieder in einem Verlag in Zürich und so kam ich eben in Zürich auf die Welt. Mein Bruder ist noch in Baden-Baden geboren, aber die deutsche Feindschaft der Schweizer war nicht zu unterschätzen und meine blonde, blauäugige, rheinische Mutter, die kam mit diesen Schweizern nicht zurecht. Und als dann mein Bruder, der damals im Kindergarten war mit seinen Kameraden, wenn er ihnen auf der Straße begegnete, die Straßenseite gewechselt hat, um nicht bekennen zu müssen, dass diese deutsche Mutter seine Mutter ist, da hieß es dann, jetzt müssen wir langsam wieder irgendwo nach Deutschland. Und dann ist eben meine Familie nach Deutschland gezogen und gleich nach Pöcking, weil sie dort einen alten Bekannten aus München hatten, der dort in Pöcking wohnte.
Das ist also quasi am Stand.
Am Starnberger See. Und da haben sie gesagt, da wollen wir hin. Und da bin ich einfach auch dann aufgewachsen und bin auch zu Hause.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Achim Bogdan und meinem Gast Marita Kraus, Historikerin. Ja, wiederholt sich Geschichte? Kann das sein? History repeating?
Auf gewisse Weise schon und auf gewisse Weise natürlich überhaupt nicht. Also man kann, glaube ich, als Historikerin Muster erkennen. Muster erkennen und Muster wiederholen sich schon. Also die Muster, wo Menschen aus irgendwelchen persönlichen Gründen, aber auch aus einer Art von Massenbegeisterung jemandem folgen, da haben wir das Gefühl, da kann sich einiges wiederholen. Aber das ist natürlich immer unter völlig anderen Vorzeichen und auch unter anderen strukturellen Rahmenbedingungen.
Also Beispiel, zunehmender Antisemitismus, und zwar sehr stark zunehmend in Deutschland, 80 Jahre nach Kriegsende. Wie kann das sein?
Also der Antisemitismus ohne Juden ist ja eine besondere Geschichte. Ich denke mal, es ist so, dass wenn man persönlich Menschen kennt, also das gilt genauso für Leute, die aus der Türkei kommen oder irgendwelche aus anderen Gegenden der Welt, dann verschwinden meistens die Vorurteile, weil man dann die Person kennt. Und je weniger man aber persönliche Kontakte hat zu Ausländern, in Anführungszeichen, zu Juden oder so, umso eher kann man irgendwelche Klischees, die sich dann eben in antisemitischen Vorurteilen oder antisemitischen Aktionen gar niederschlagen, entwickeln. Und ich glaube, das ist das große Risiko, obwohl ja in Deutschland so viel dagegen getan wurde. Also eigentlich ist Deutschland ja keineswegs an der Stelle führend in Europa, sondern ich glaube, die Nachkriegszeit, ich bin ja eine Bewunderin des demokratischen Wiederaufbaus nach 1945 und der Rolle der Amerikaner bei dieser Nachkriegszeit. Ich glaube, da wurde sehr viel getan, um die verheerenden Folgen des Nationalsozialismus sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass da das Bewusstsein von mindestens 2, 3 Generationen schon auch dadurch geprägt wurde. Wie weit es die heutige Generation noch so zu sich rübernimmt, das weiß ich nicht. Aber als ich ins Ausland ging zum ersten Mal, was weiß ich, egal ob in den USA oder in der Schweiz oder so, unter internationalen Studierenden, da wurde ich immer auf Hitler angesprochen und auf den Nationalsozialismus und musste irgendwie verteidigen. Und verteidigen heißt eben aber nicht, dass ich gesagt habe, das war toll, sondern dass ich eben auch sagen musste, wir haben gelernt, das ist jetzt ganz anders und so weiter. Ich weiß nicht, wie die heutige Generation damit konfrontiert ist. Also der Antisemitismus ohne Juden und ohne Kenntnis dessen, dass da überhaupt gar kein Unterschied zwischen einem Katholiken, einem Protestanten, einem Juden ist, als Mensch. Das ist, glaube ich, etwas, was immer noch zu wenig stattfindet.
Und dass heute Leute sagen, Hitler wäre Kommunist gewesen?
Ja gut, also die AfD ist schon noch ein besonderer Fall. Es kann ja kein Mensch ernsthaft diese These auch nur wahrnehmen, weil ich meine, niemand hat Kommunisten schärfer verfolgen lassen als die Nationalsozialisten und Hitler. Die Kommunisten haben wirklich teilweise 12 Jahre in den KZs geschmachtet. Die sind gleich 1933 verhaftet worden und die Kommunisten waren mit diejenigen, die den stärksten Widerstand geleistet haben gegen Hitler. Also insofern ist diese Idee ist also völlig absurd.
Jetzt würde ich gern von Ihnen wissen, wo das bei Ihnen anfing in Ihrer Jugend, dass Sie gemerkt haben, Sie haben so einen Draht zur Geschichte, Sie haben so einen Wunsch zu recherchieren, einzutauchen in diese Welten. Wo fing das an?
Also auf der einen Seite, ich habe da auch mal drüber nachgedacht und zwar bei irgendeiner meiner großen Feiern, ich glaube bei meiner Habil-Feier für die Habilitation, dass ich mir gedacht habe, welche meiner Lehrer möchte ich einladen? Und dann habe ich festgestellt, ich hatte einen großartigen Lateinlehrer, der war Latein und Deutsch, ein echter Humanist. Und der hat immer, bevor er eine Lateinlektüre begonnen hat, eine Stunde quasi eine Vorlesung gemacht über die Zeit. Und diese Figur, die dann jetzt kam, egal ob Cicero oder andere, einzuordnen. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist doch unglaublich spannend. Also das ist sozusagen der eine Strang. Und ich glaube, der Geschichtsunterricht selber war es nicht, weil der hat mich, glaube ich, nicht so fasziniert, obwohl er mir immer Spaß gemacht hat, aber das war es nicht. Aber ich habe, wie gesagt, gerne so historische Romane gelesen. Also Annemarie Selinko hat den Roman Desiree geschrieben über die Napoleonzeit. Also das hat mich wirklich fasziniert und deswegen hat mich diese Napoleonzeit sowieso immer auch irgendwo begeistert, weil ich über die Personen, also über diese historischen Romane, bedeuten ja, das ist entlang einer Figur gestrickt, die dann aber natürlich fiktional aufgefüttert wurde. Ich glaube, das hat mich absolut fasziniert. Und ich muss auch sagen, ich habe oft die Situation im Archiv erlebt, viel später, dass ich Akten wie einen Roman gelesen habe. Es hat mich auch so angesprungen. Also ich habe zum Beispiel über die Nachkriegszeit geforscht und über die Vertriebenen, die Flüchtlinge, die aus den Sudetengebieten kamen und so. Und dann war ein Flüchtlingskommissar, der gesagt hat, man muss doch diesen Flüchtlingskindern an Weihnachten wenigstens ein paar Nüsse und ein paar Äpfel und vielleicht eine Orange geben können. Und ich habe dann geblättert, schafft er das nicht, dass er denen das noch diese Bescherung gibt, und war dann hocherleichtert, als er es geschafft hat. Also Geschichte ist nicht vergangen, sondern Geschichte ist bei mir immer sehr gegenwärtig. Wenn ich mit einem Thema oder mit einer Person mich beschäftige, dann ist es wie wenn es eben aus meiner Familie wäre, aus der Nachbarschaft. Es geht mich was an.
Ihr Freund Ludwig der Erste.
Ja, genau.
Lola, die alte Nachbarin. Ja. Lola Montes, was macht sie denn wieder? Also gut, das heißt, Sie haben dann aber wollten erstmal auch selber Lehrerin werden, mhm, und dann auf dem Umweg erst in die Geschichte.
Ja, Deutsch war immer mein Lieblingsfach, weil ich gerne geschrieben habe und gut geschrieben habe und da immer gute Noten hatten. Und Französisch, weil ich eben auch Französisch gelernt hatte und gedacht hatte, ach, Deutsch, Französisch. Und dann habe ich aber immer gemerkt, dass ich in der Germanistik nicht so richtig, das war nicht so ganz meins. Und als ich die ersten Seminare in Geschichte mal einfach tentativ gemacht habe, weil ich mit einem Freund zusammen in ein Seminar gegangen bin, war das faszinierend. Und dann war das erste große Seminar, wo ich rein durfte, war gleich die 20er Jahre in München von Christoph Stölzl. Christoph Stölzl war damals noch der Assistent an dem Lehrstuhl Prinz und ist ja dann nachher ins
Stadtmuseum,
und später dann Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums geworden. Und dieses Seminar war zur Vorbereitung dieser großen 20er-Jahre-Ausstellung, mit der er sich im Münchner Stadtmuseum sozusagen vorgestellt hat. Und das war genau diese Mischung, die mich einfach fasziniert hat. Die Mischung von Forschen, Ausstellung, präsentieren. Ich habe auch in der Zeit begonnen, dann die Dinge auch für den Rundfunk zu arbeiten und die Dinge umzusetzen. Also ich finde, das war schon faszinierend. Und Teamarbeit. Wir haben im großen Projektzusammenhang gearbeitet und da kamen dann später noch weitere große Projekte, wo ich dann schon teilweise die Projektleitung hatte. Und das ist ein unglaublicher Prozess, wenn man, was weiß ich, bei der Prinzregentenzeit, die auch wieder im Stadtmuseum gelaufen ist, das waren dann 50 Leute, das waren Arrivierte, das waren Studierende, die angefangen haben. Es entstanden Doktorarbeiten aus dem, und diese Zusammenarbeit, wo sich dann aus dem Team neue Fragen und neue Themen entwickeln, das fand ich eine großartige Art des Forschens und Arbeitens. Und das ist mir halt dann immer geblieben.
Ja, und Sie sind auch hier tatsächlich, Sie haben es ja erwähnt, auch im Programm aufgetaucht. Sie haben als freie Mitarbeiterin lange hier im Haus gearbeitet. Wo hat man Sie gehört?
Ja, Bayern 2. Bayern 2, halbe und ganze Stunden. Über 60 Sendungen habe ich da gemacht mit ganz vielen und mache auch nach wie vor Radio Wissen.
Sagen Sie mal eine Sendung, die wir vielleicht gehört haben könnten, die Ihnen auch am Herzen liegt?
Ja, also ich habe diese 44.000 Kilometer per Anhalter mit meiner Mutter schon erwähnt. Ich habe in der Redaktion Land und Leute eben auch oder im Bayerischen Feuilleton einen großen Zweiteiler, der auch als Hörbuch gekommen ist, über die Familie Rosenfeld gemacht. Das war also eine ganz bedeutende Familie, wo er im Exil war und sie ist hier gewesen. Und aus dieser Zweipoligkeit haben wir auch ein Buch gemacht und eben auch eine Rundfunksendung. Es war natürlich dann auch über Ludwig II., über seine nächtlichen Fahrten und so weiter, der König, der Schlitten und die Nacht. Also das waren viele große Sendungen. Ein-Stunden-Sendung ist natürlich immer eine ganz besondere Herausforderung und großartig, weil die dann, wenn die eigenen Texte von so wunderbaren Schauspielern gelesen werden oder anderen großen Sprechern wie Gerd Heidenreich und so, ich konnte da dabei sein und fand das also faszinierend.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Marita Kraus, liest Akten wie spannende Romane.
Ja, und das Geschichtsstudium hat Ihnen letztendlich auch Ihren Ehemann beschert. Wollen Sie mal erklären, wie das?
Ja, ich habe ja eine Beratung für die Landeshauptstadt München gemacht, die einen Geschichtswettbewerb ausgelobt hat. Also nach 85 kam dieser Geschichtswettbewerb nach einem der großen Weltkriegsende-Jubiläen. Und da war ich die wissenschaftliche Beratung und er war Lehrer und er hat dann diese wissenschaftliche Beratung in Anspruch genommen und so haben wir uns kennengelernt.
Sie haben ihn also intensiv wissenschaftlich beraten?
Ich habe ihn intensiv und dauerhaft wissenschaftlich beraten.
Und zwar so, dass Sie inzwischen auch schon selber mit ihm Bücher geschrieben haben, mit Ihrem Ehemann.
Genau. Wir haben jetzt zuletzt zwei große Lokalstudien gemacht über Pöcking und über Feldafing im Nationalsozialismus. Das ist eigentlich eine Dorfstudie, dieses Pöcking im Nationalsozialismus. Und das ist natürlich jetzt nicht nur eine Chronik eines Dorfes, sondern wenn man sich als Wissenschaftlerin dieses Themas annimmt, dann merkt man natürlich, wie tief man bohren kann. Und es ist wirklich eigentlich eine Mikrohistorie eines solchen Dorfes im Nationalsozialismus. Und das Besondere ist, wir wollten dann nicht mehr Feldafing machen und Feldafing ist ja der Nachbarort. Und dann haben die uns aber doch rumgekriegt, weil man daran sehen kann, diese Orte grenzen aneinander und sind komplett unterschiedlich. Es ist überhaupt nicht vorstellbar, wie verschieden diese Orte bis heute sind. Und das zeigt eben auch, wie Geschichte vor Ort im Lokalen eben komplett anders sich entwickelt, als man das jetzt so denkt, wenn man im Geschichtsbuch liest, wie der Nationalsozialismus war. Eine Besonderheit war eben, in Pöcking gab es einen Ortsgruppenleiter und Bürgermeister, der war Großbauer und der hat in meinem Dorf bestimme ich und der hat jede Denunziation unterbunden, hat Leute bei der Gestapo rausgeholt, die verhaftet wurden. Er hat auch einen politisch Verfolgten beschützt, mit dem er befreundet war und bei sich unterkommen lassen und so weiter. Also das ist der eine und eben im Nachbardorf. Feldafing war eben ein Luxusort, ein Villenort, ein internationaler Fremdenverkehrsort mit einem Ortsgruppenleiter, der scharf hinter den Leuten her war. Und es landete dort das UFO der Reichsschule der NSDAP und dann eben danach ein Camp, den die Amerikaner errichtet haben für Lagerüberlebende, für Displaced Persons, also KZ-Lagerüberlebende, wo bis zu 6000 solche Lagerüberlebenden waren, wo 765 Kinder geboren wurden in diesem Camp bis 1951. Also unvorstellbar. Und diese Geschichten zu erforschen und zu bearbeiten, das ist eine wirkliche Herausforderung. Und das bedeutet auch, ganz tief einzusteigen. Und man merkt an der Rezeption, es ist die Zeit vorbei, wo die Leute sagen, nicht anfassen und darf man nicht drüber reden. Sondern viele sagen, es schließen sich jetzt Kreise. Man versteht jetzt endlich wieder, wie dieses Dorf geworden ist, was es ist. Man versteht das Schweigen, aber auch das Sprechen. Und ich glaube, das ist schon etwas ganz Besonderes.
Also auch tief eintauchen. Sie haben Interviews gemacht, Sie sind in Archive gegangen und so weiter und halten Geschichte lebendig. Ich glaube, das ist Ihnen auch das vielleicht Hauptanliegen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist klar. Geschichte passiert ja. Und ich hatte manchmal so Gelegenheiten, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich dort, wo ich nicht nur Geschichte schreibe und beschreibe, sondern wo Geschichte stattfindet. Ich habe ja auch intensiv an dem ersten Konzept des später entstandenen Sudetendeutschen Museums mitgeschrieben und da waren wir eben auch in Tschechien und da entstand auch ein Museum und da haben wir uns über diese Geschichte ausgetauscht von beiden Seiten und ich habe gewusst, das ist jetzt ein Moment, wo Geschichte eigentlich stattfindet und das ist natürlich dann das Allerspannendste, wenn man aus seiner historischen Kenntnis heraus plötzlich dann mittendrin steht in dem, was sich ereignet.
Neben aller Ernsthaftigkeit Ihrer Studien sind Sie auch nebenbei noch Dackelhistorikerin.
Ja, genau.
Können Sie uns mal erklären?
Ja, ich habe gesagt, das ist meine eigentliche Bestimmung. Also seit mehreren Generationen haben wir ja wunderbare Dackelinen. Und als dann die Corona-Pandemie einen großen Hundeboom ausgelöst hat, hat das Bayerische Fernsehen einen Film über der Schmidt Max und der Bayerische Dackel gemacht. Und da wurde ich dann engagiert, weil ich ja die Historikerin bin und natürlich auch meine Dackeline und unsere Dackeline dort eine große Rolle spielt. Habe ich dann die Geschichte des Dackels noch mal etwas genauer den Fernsehzuschauern erläutert.
Und was haben Sie herausgefunden über den Dackel? Was müssen wir alle mal wissen? Was weiß man zu wenig über den Dackel?
Ja, also dass der Dackel natürlich so lang ist, weil er in die Dachsbauten rein sollte, das ist klar. Aber dass er deswegen so ist, wie er ist, weil er in den Dachsbauten ja nicht irgendwelchen Befehlen folgen konnte, weil er musste selber entscheiden. Und das machen die Dackel bis heute. Die entscheiden auch genau, ob sie links oder rechts gehen. Also diese Geschichte ist natürlich einfach aus dem Auftrag in den Dachsbauten entstanden.
Also der Dackel ist Individualist?
Er ist absolut Individualist und ist entscheidungsfreudig.
Und Sie auch.
Ja, genau.
So, was hält Sie auf Trab? Man hört und spürt es ja geradezu, wie sehr Sie an dieser Geschichte hängen und wie sehr es Ihnen ein Anliegen ist. Was würden Sie sagen, ist Ihr innerer Antrieb bei all dem? Sie sind ja inzwischen schon im Ruhestand seit 2 Jahren.
Ja.
Als Professorin?
Leider, ja. Ich hätte gerne weitergemacht. Also ich habe eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, in die Kategorie zu gehören, die gerne in Pension sind. Ich wollte auch eigentlich nicht, weil ich auch diese Arbeit mit den Studierenden immer so gerne gemacht habe. Also ich bin unglaublich neugierig. Ich bin neugierig auf Menschen. Ich bin neugierig auf Ereignisse, auf Menschen auch in der Geschichte. Und insofern ist das sicherlich so, andere Leute haben ein Hobby und gehen angeln. Das ist jetzt nicht mein Hobby. Also mein Hobby ist einfach diese Beschäftigung, dieses intensive Interesse an Menschen der Vergangenheit und auch an Menschen der Gegenwart. Und ich glaube, das treibt mich sicherlich an.
Was glauben Sie denn, wird die Geschichte in ferner Zeit mal über uns heute bilanzieren?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil man hatte immer nur sein Fenster, durch das man selbst in die Geschichte schaut, und ob man Geschichte selber gestaltet, ist natürlich extrem schwierig. Also ich habe ja über eine Ärztin gearbeitet, über Hope Bridges Adams-Lehmann, die hier in München Ärztin war, und die war dadurch so faszinierend für mich, weil die immer 100 Jahre voraus war mit ihren Überlegungen. Die hat Dinge konzipiert hier in München, auch für ein Frauenkrankenhaus und so, mit Dingen wie ganze Familien können sich dort einquartieren und Belegbetten für Ärzte und so weiter, lauter solche Sachen, die erst 100 Jahre später eigentlich üblich wurden. Und ich habe mich immer gefragt, wie schafft sie das, tatsächlich so weit vorauszudenken? Und ich glaube, wir werden sicherlich, also in 100 Jahren, daran gemessen, wie es uns gelungen ist, vielleicht vorauszudenken und vielleicht Linien und Ideen zu konzipieren, die sich dann auch als tragfähig für die Zukunft erwiesen haben. Wobei natürlich die Umwelt ein Thema ist, was da eine zentrale Rolle spielt. Und ich war ja da auch im Wissenschaftszentrum Umwelt in Augsburg im Vorstand lange. Und da kommt man natürlich sehr intensiv drauf, wo unsere Ideen hingehen müssten, dass in 100 Jahren noch was übrig ist von der Umwelt.
Was haben Sie aktuell für Pläne, für Ziele? Gibt es schon wieder irgendein Buch, das Ihnen im Kopf rumspukt?
Also jetzt bin ich momentan noch dabei, die zwei gerade erschienenen über Feldafing und über Ludwig zu verdauen und zu präsentieren. Aber es gibt natürlich schon Pläne. Also ein Plan ist, wir hatten in Pöcking eine Weihbischof-Defregger-Straße. Und Weihbischof-Defregger ist ja 1944 in Filetto in den Abruzzen als Wehrmachtshauptmann in ein Kriegsverbrechen verwickelt worden. Und wir haben seitdem darüber gearbeitet. Ich habe darüber geforscht. Und Filetto ist ein kleiner Ort auf 1100 Meter in den Abruzzen. Und wir haben von der Gemeinde aus eine Partnerschaft mit denen begonnen, also keine etablierte. Und ich möchte eine deutsch-italienische Publikation über diesen Fall Filetto machen. Wir fahren jetzt auch wieder runter Anfang Juni und machen auch nochmal Interviews, dass auch die Leute in Filetto, da wurde auch viel geschwiegen, da wurde total geschwiegen, dass die nächste Generation auch noch weiß, was da eigentlich passiert ist. Und dass eben nicht so eine wunderbare Begegnung, wie wir das mit diesen Menschen hatten, da ist unser ganzer halber Gemeinderat mit runtergefahren, weil wir eben diese Straße benannt haben nach diesem Defregger, dass eben diese Begegnung nicht verpufft, sondern dass man das eben auch etwas draus macht, was nachhaltig ist.
Geschichte lebt weiter. Wir haben es in dieser Stunde erfahren. Ich sage vielen herzlichen Dank an unseren Besucher, an unseren Gast. Marita Kraus war bei uns in 1:1 der Talk. Ihr Buch Ludwig, der Erste von Bayern, Träume und Macht, ist beim Verlag CH Beck erschienen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank, Herr Bogdan.
Dieses und weitere Gespräche können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Da gibt es auch unseren Podcast Tatort Geschichte. Zwei Historiker der LMU München verlassen den Hörsaal und reisen zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit. Das zu hören in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Abend. Ihr Achim Bogdan.